Moin zu Lebenslang 1, den wir da beim Fußballfandom mit Scoop und Sepp. So, Scoop, wir sehen uns jetzt schon wieder, damit wir auch die Aufnahme hier frühzeitig rausbringen, entweder jetzt hier Mittwochabend oder Donnerstag früh. Ja, Spiel steht an, ganz, ganz wichtig, Union Berlin, ja, alte Bekannte, wie Berg, Köhn, dabei, ebenfalls auch in der Startelf beim Gegner. Unsere Pressekonferenz zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht da gewesen, aber du hast gesagt, Union Berlin hat es schon seine, aber gut, das ist auch eine Auswärtsmannschaft. Und wir sehen grüne Flutlichtmastenelemente, also Leuchten, am Freitagabend. Ich hoffe, du bist vorbereitet, aber leider nicht im Stadion.
Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Punkt 1 ist ja wie damals bei den Klassenarbeiten in der Schule. Du hast ja schön auf meinen Zettel gespickt, obwohl du ganz woanders sitzt, ne? Weil da steht nämlich ehemalige Spieler, die bei Union Berlin spielen. Hast du schon schön gespickt, danke dafür auf jeden Fall. Ja, da wollte ich gleich noch beim Zettel was sagen. Aber ja, leider bin ich Freitag nicht im Stadion, hast du recht. Aber auch in Heidenheim hat die Mannschaft ja ohne mich einen Punkt geholt. Das war ja Premiere, das hatten wir letztes Mal gar nicht angesprochen. Erste Mal ohne Scoop im Stadion, dass sie einen Punkt geholt haben, weil sonst war ich ja immer bei den Punkten dabei. Also traue ich der Mannschaft am Freitag auch ohne mich einen Punkt zu. Ja, Freitagabend, Freimarkt in Bremen, Flutlichtspiel in Bremen. Also die Voraussetzungen für dieses Spiel können doch einfach wieder nicht besser sein. Heute, wenn ihr in Bremen lebt, ne, heute Abend ist halt der Werder-Abend auf dem Freimarkt. Jeder mit einem Werder-Schal kriegt Vergünstigung da auf jeden Fall. Dann Open Switch ist mit Lou Richter und mit Horst Steffen und Arne Zeigler. Ist bestimmt mega interessant. Also wenn ihr nichts vorhabt, geht da heute Abend hin. Selbst die Voraussetzung drumherum ist alles, wie gesagt, super. Freitagabend in Bremen, Flutlichtspiel, was Geileres kann es nicht geben. Und das zweimal hintereinander. Und deshalb, wir haben ja zwei Heimspiele freitagsabends hintereinander. Wir spielen jetzt Freitag gegen Union Berlin in zwei Wochen. Am 7. November wieder freitagsabends gegen Wolfsburg. Also die Voraussetzungen können da nicht besser sein. Nur jetzt muss natürlich die Mannschaft liefern. Aber ich denke ja nicht, dass sie nochmal so eine schwache erste Halbzeit liefern werden wie in Heidenheim bei dem Heimspiel, beim ausverkauften Haus. Und die müssen Power gehen. Die müssen powern, powern, powern. Es müssen Punkte her. Wir haben gesagt, aus den nächsten drei Spielen, Union Berlin, Mainz und Wolfsburg müssen 7 Punkte her. Also muss am Freitagabend schon mal mindestens 1 Punkt her, wenn wir das Ziel erreichen wollen. Und es muss gekratzt werden, es muss gebissen werden. Und Sepp, wenn wir jetzt mal ein bisschen ins Spiel reingehen, Oliver Berg, ich habe natürlich echt Respekt davor, wenn der zündet, welcher Abwehrspieler den stoppen soll. Ne? Also da muss das, sag ich mal, mit peripheren Sehen musst du den ablaufen, sonst, wenn unser Abwehrspieler mit denen ins Laufduell geht, glaube ich, da haben wir verloren, oder?
Ja, ich glaube, beim letzten Spiel war der nicht gespielt, nicht mal eingewechselt, aber ich bin voll bei dir. Der kennt jeden Bewegungsablauf, auch aus dem Training heraus, und du weißt ja, wie die Stunde immer geschlagen hat. Da nicht normal, dass er treffen müsste. Also einer von den beiden sollte auf jeden Fall treffen gegen uns, weil es halt die Fußballregel irgendwie so inne hat. Ich will es aber nicht hoffen, dass wir mal falsch liegen. Und wir werden sehen.
Ja, aber sonst so ein Friedel, so ein Pieper, so ein Yoshi oder so ein Koulibaly-Laufduell gegen Berg kannst vergessen. Und du hast das Problem als Abwehrspieler, dass du dich erst drehen musst um 180 Grad, wenn du im Laufduell mit dem gehst meistens. Und da ist der Berg schon echt im Vorteil. Und deshalb sollten wir da nicht arg in die Kontersituation kommen. Aber Sepp, du kennst uns auch, die Kontersituationen werden passieren, weil wir werden den Ball haben. Union Berlin wird uns den Ball geben. Und wir werden nach vorne spielen und dann werden diese Kontersituationen kommen. Und deshalb, ihr schon merkt, ich habe großen Respekt davor auf die Konter. Und die haben wohl, Sepp, was habe ich jetzt gehört, der hat auch letzte Woche gegen Gladbach 2 Tore gemacht. Die haben wohl den kopfballstärksten und defensiv stärksten Abwehrspieler in Union Berlin, was die Scorerpunkte angeht. Ich glaube, der hat irgendwie schon Vorlagen und Tore, führt er gerade. Ich kann den Namen jetzt nicht aussprechen, Dunkelhäutiger. Auf den müssen wir natürlich auch aufpassen.
Okay, also Information. Ich will noch mal ganz kurz mit was anderem mit dir reden, bevor wir auch gleich wieder zu den Details kommen, weil spannend ist. Beim Sportbericht war es wohl so, da ging es um Spielerversicherung. Und Werder Bremen hat so also bei 12 Spielern angeblich eine Risikoversicherung gemacht, aber nicht so stark für Sportinvalidität, sondern eher so als Todesfall. Und mal interessant, ich zitiere das jetzt einfach mal, pro Saison zahlt der SVW derzeit knapp 100.000 Euro für alle Policen. Also das sind sozusagen Spieler mit Transferpotenzial, die sind risikoversichert nochmal extra. Anscheinend nochmal eine Zusatzversicherung. Für das unter anderem halt Schmied, ne, Koulibaly, Stay und so weiter, Mangula. Das mal vielleicht als interessante Information, weil ich glaube, das ist noch was anderes für die ganz normalen Ausfallzeiten, also sprich Kreuzbandriss oder so, weil man sehr selten irgendwie, finde ich, Informationen über Versicherungshöhen findet. Deswegen finde ich das interessant, dass wir da 100.000 sozusagen sogar für den Todesfall dann noch zahlen für knapp 12 Spieler.
Da kriege ich gerade eine Gänsehaut. Ganz ehrlich, das ist ja krass, habe ich ja noch nie gehört. Wo hast du das her? Wo steht das? Wo stand das denn?
Das war in der Sportbild drin und das wurde jetzt hier auf Twitter wurde das quasi dann nochmal ja reproduziert als Information.
Ja.
Und da wird halt Werder zitiert, das ist halt wie gesagt vor allem für den Todesfall, nicht für Sportinvalidität, weil das unserer Definition nach das größere Risiko wäre. Ja. Aber mal interessant, sowas mal mitzubekommen, dass die ansonsten ja versichert sind und dann ja auch bei Ausfallzeiten, wie jetzt bei Weiser, indirekt dann wieder Geld sparen. Also Gehalt ist ja relativ normal. Ne?
Ja, okay.
Ansonsten, ja. Personallage ist jetzt am Mittwoch, weil man konnte jetzt nichts Neues erkennen. Friedel ist ja in die Wirre, hat trainiert. Demane ist aber auch auf dem Platz. Stark ist auf dem Platz. Vielleicht sogar ein Kala-Kandidat, muss man mal gucken. Ansonsten gibt es nicht so viel, vielleicht noch eine kleine Information zur Opitz-Leihe, der ist ja in Karlsruhe verliehen, kommt ja bisher kaum zur Geltung. Da gab es auch mal so ein bisschen Statement auch wieder bei der Bild-Zeitung von Niemeyer, die gucken sich auch nochmal an, wie es da weitergeht mit der Leihe und hoffen, dass er halt jetzt irgendwie ein bisschen mehr tritt. Fast, ja. Ansonsten wird es, glaube ich, wieder spannend, ob Schmidt dann da ist, Isaac, für die linke Seite. Weil, das hatte Niemeyer auch nochmal gesagt, im Endeffekt, aufgrund der größeren Routine, wir hatten es letztes Mal auch angesprochen, hat man sich halt für Friedl entschieden als Linksverteidiger, aber wir wissen ja alle, das ist jetzt wirklich für den Notfall mal okay, aber bitte nicht mehr als ein oder schlimmstenfalls halt zwei Spiele.
Herr Friedl hat sich ja selber dazu geäußert, habe ich auch in der Deichstube gelesen, dass er gesagt hat, das ist definitiv nicht seine Position. Also Einsicht ist schon der erste Weg zur Besserung. Aber das weiß ja jeder, dass das definitiv nicht seine Position ist. Ja, Sepp, bevor wir zur Aufstellung kommen, würde ich sagen, stelle ich jetzt mal meinen Zettel vor mit ein paar Informationen und dann können wir ins Detail gehen, wie würden wir aufstellen und so weiter und so fort, oder?
Okay. Was machen wir da?
Okay, unser Gegner, wie gesagt, Freitagabend am 24. Oktober um 20.30 Uhr im Weserstadion des Union Berlin. Gegründet wurde der Verein am 20.01.1966. Die Vereinsfarben sind rot-weiß. Mitglieder, Sepp, war ich auch wieder mega überrascht. 70.671 Mitglieder. Stand 30.09.2025, also schon ganz stark. Die Erfolge von Union Berlin der letzten Jahre sind in der ersten Liga aufgestiegen 2019, Meister dritte Liga 2009, stand im Finale des DFB-Pokals 2001. In den letzten Jahren unter Urs Fischer waren sie auch Teilnehmer der Conference League, der Europa League und der Champions League. Der aktuelle Trainer bei Union Berlin ist Steffen Baumgart, 53 Jahre alt. Trainerdebüt hat er gegeben 2008 bis 2009 bei Germania Schöneiche als Co-Trainer. 2009 bis 2010 hat er Magdeburg trainiert. Von 2012 bis 2013 war er Co-Trainer bei Hansa Rostock. Von 2014 bis 2015 hat er Köpenick Oberspree trainiert. Von 2015 bis 2016 den Berliner AK. Und dann ist seine Erfolgsstory als Trainer losgegangen. Von 2017 bis 2021 hat er beim SC Paderborn trainiert. Mit der Mannschaft ist er in die zweite Liga und in die erste Liga aufgestiegen. Von 2021 bis 2023 ging sein Erfolg eigentlich weiter beim 1. FC Köln. Mit der Mannschaft ist er in die Europa League eingezogen. 2024 war er nur kurz beim Hamburger SV. Und seit 2025 ist er bei Union Berlin. Steffen Baumgart, ein sehr, sehr impulsiver Trainer. Jeder weiß, worüber ich rede. Dann, du hast es von meinem Zettel abgeschrieben, Spieler, die bei Werder gespielt haben, die jetzt bei Union Berlin spielen, sind Derek Köhn und Oliver Börk. Wie du schon gesagt hast, könnten auch Startelf-Kandidaten für Freitagabend sein. So, und jetzt geht's los mit der Statistik. Also, Union Berlin ist aktuell Tabellenneunter, haben 10 Punkte auf der Habenseite, 11 zu 14 Tore, 3 Spiele gewonnen, 1 Spiel unentschieden gespielt, 3 Spiele verloren. Werder ist aktuell Tabellenzwölfte, 8 Punkte, auch 11 Tore geschossen, aber 16 Tore reingekriegt, also 2 Tore mehr reingekriegt als Union Berlin. 2 Spiele gewonnen, 2 Spiele unentschieden gespielt und 3 Spiele verloren. In der Heimtabelle ist Werder aktuell Tabellenzehnte, 4 Punkte zu Hause geholt, 4 zu 6 Tore. Das war das 3-3 gegen Leverkusen, das 0-3 gegen den SC Freiburg und das 1-0 gegen den FC St. Pauli. Also einmal gewonnen, einmal unentschieden, einmal verloren, alles mitgenommen. In der Auswärtstabelle ist Union Berlin zum Glück bisher nur 15. haben bisher auswärts erst 3 Punkte geholt. 4:8 Tore, also auch 4 Tore erzielt, wie Werder zu Hause hat Union Berlin auswärts 4 Tore erzielt. 1 Spiel gewonnen, und zwar 4:3 in Frankfurt. Kein Spiel unentschieden, aber 2-mal verloren in Dortmund und in Leverkusen verloren. So, Sepp, jetzt kommt die Bundesliga-Bilanz gegen Union Berlin. Richtig schwach. Es gab 10 Spiele in der Bundesliga gegen Union Berlin. Davon hat Werder nur 3 gewonnen. 1 Spiel unentschieden gespielt und 6 Spiele gegen Union Berlin verloren. 13:16 Tore. Im Pokal hatten wir 1 Spiel gegen Union Berlin. Und da haben wir mit 5-0 in der ersten DFB-Pokalrunde gewonnen. Letztes Spiel, 32. Spieltag, letzte Saison, 3.5.2025, kann ich mich daran erinnern, ging super los nach 2 Minuten Stay 1-0, nach 15 Minuten Stay 2-0, wo wir Werder-Fans alle dachten, 32. Spieltag, das Spiel ist im Sack. Wir können von Europa träumen, ja, aber Pustekuchen. 1-2 Rot in der 37. und 2-2 Benes in der 84. Und die 2 Punkte fehlten uns ja dann im Endeffekt zum Erreichen der Europa League. Ja, jetzt können wir haben ja jetzt den 8. Spieltag, wir können wieder einen Formbarometer sehen. Die letzten 5 Spiele hat Werder 7 Punkte geholt, 7:9 Tore, 2 Spiele gewonnen, 1 Spiel unentschieden, 2 Spiele verloren. In der gleichen Zeit hat Union auch nur 7 Punkte geholt, 9:10 Tore und natürlich auch 2 Spiele gewonnen, 1 Spiel unentschieden und 2 Spiele verloren. Ja, es wird Zeit, Sepp, dass wir die negative Bundesliga-Bilanz gegen Union Berlin aufbessern, dass wir von 10 Spielen 6 gegen die verloren haben, finde ich schon heftig, oder?
Ja, definitiv. Ganz, ganz schwach. Ja, also die sind ja hochgekommen, als wir immer schlechter wurden, so ungefähr. Mhm. Ja. Und die hatten dann ihre, du hast es ja auch schon mal erwähnt, jetzt gerade ihre guten Phasen, auch mit Champions League und so weiter und so fort. Die sind ja sowieso extrem, glaube ich. Die sind drin geblieben, ich glaube, auf dem einstelligen Tabellenplatz nach dem Aufstieg in der ersten Premierensaison. Mhm. Ja. Dann sind die danach Europa League schon gewesen. Und dann auch schon Champions League oder so, ne?
Ja, und dann Conference League, genau. Alles unter OS Fischer, ne? Auf jeden Fall, ja.
Alles richtig krass. Aber was auch interessant ist, deswegen, wir wollen auch nochmal drüber reden. Und das hat sicherlich auch damit zu tun mit unseren vielen Verletzten und der insgesamt schwierigen Situation. Aber es gab halt vom Transfermarkt eine coole News. Das Durchschnittsalter, das muss ich dich mal fragen, und zwar das Durchschnittsalter pro Spiel in der gesamten letzten Saison, also 24/25, von Werder Bremen, wie hoch war da der Altersdurchschnitt?
28 Jahre.
Ja, nicht ganz 27 Jahre, aber wir waren auf Tabellenplatz 17 dieser Tabelle. Und jetzt bei den eingesetzten Spielern bis zum inklusive des 7. Spieltags sind wir jetzt aktuell Zweiter mit 24. Und nur die Frankfurter sind sozusagen im Nachkommabereich noch etwas besser. Und das Krasse ist, weil ich es gerade mal rausgesucht habe, das war ja so ein Post bei Facebook, bei transfermarkt.de, dass die Frankfurter letztes Jahr ganz oben auch waren mit 24,2 Altersdurchschnitt. Und ich finde, das passt so ganz gut zusammen zu dem Thema, dass die halt so viele Transfer, also ich weiß jetzt leider nicht, wie es in 23, 24 war, dass die halt so viele Transfererlöse teilweise generieren, falls die in den Jahren zuvor auch so einen jungen Kader immer hatten. Dann merkt man halt auch, warum dann da 50 Millionen und mehr für Spieler bezahlt werden.
Ja, das ist so. Aber ist ja schon mal positiv unter Ole Werner so weit hinten bei der jüngsten Mannschaft, mit Steffen so weit vorne, da konnte man von ausgehen. Aber jetzt bin ich wieder ganz plump, Sepp, ob verjüngt oder nicht verjüngt, Fußball ist ein Ergebnissport und wir sind Tabellen 12. unter Ole Werner sind wir 8. geworden, haben eine super Saison gehabt. Also er versucht natürlich, die Talente zu fördern, die Talente reinzubringen, siehe Koulibaly, siehe Kovic und so weiter und so fort. Alles gut. Aber natürlich muss da auch der Erfolg stehen. Was haben wir davon, wenn wir die Mannschaft verjüngern und trotzdem absteigen? Überspitzt gesagt, sage ich jetzt mal so. Ne? Also
Genau so ist es. Ich glaube, das Einzige, was man halt sieht, wir haben ja auch über Kicketop letztes Mal darüber gesprochen, ne? Es ist jetzt nicht wahllos, jeden, der irgendwie unter 24 ist, der hat eine Spielgarantie. Aber ich meine, er geht schon ins Risiko. Man hat viele Ausfälle. Man hat eine verwundbare Viererkette wie gegen Heidenheim und ich glaube, es hätte auch jeder verstanden, hätte Bittencourt mal gespielt in der Dreier-Mittelfeld-Konstellation, wo dann Lien auch noch ausgefallen ist. Ich glaube, hätte sich auch keiner beschwert und hätte gesagt, oh nee, darf er jetzt mal nicht machen. Und gut, Koulibaly weiß man ja auch nicht. Da wären Pieper stark nicht dauernd ausgefallen, ob das dann wirklich jetzt auch so super funktioniert hätte, ja. Also ist auch mal interessant, Mal mit Stark extra verlängert, Piepers Vertrag läuft aus, ist aber noch ein paar Jahre jünger als Stark, hat jetzt auch mal ein gutes Spiel gemacht. Ja, wie man mit denen halt umgehen möchte. Ne? Also, ja. Aber warten wir einfach mal.
Ja, wie gesagt, nochmal, das ist jetzt, ich finde es gut, dafür wird der Trainer wahrscheinlich auch geholt, dass er die Talente einbindet. Immerhin U19 DFB-Pokalsieger geworden letzte Saison. Ist ja auch gut, dass er die einbindet, aber nochmal, da muss ich wieder so um die Ecke kommen und sagen, ja, Hauptsache der Erfolg kommt auch damit. Was nützt es, wenn du dann mit den jungen Burschen absteigst? Deshalb, die Qualität ist auf jeden Fall da. Hundertprozentig, obwohl mir die User ja letztes Mal recht gegeben haben, dass der Hype um Koulibaly auch wieder voll extrem ist und viel zu extrem ist, gerade was die Transfermarktsituation angeht, was die Gelder angeht. Aber wie gesagt, der Erfolg muss her. Und deshalb, so schließe ich der Kreis, Sepp, mit welcher Aufstellung muss denn der Erfolg her? Also ich fange einfach mal an. Natürlich bleibt Mio im Tor, logischerweise, da brauchen wir null diskutieren. Dann hoffen wir natürlich darauf, dass Isaac Schmidt gesund ist. Dann muss leider Pieper nach der guten Leistung in Union Berlin, muss Pieper wieder raus. Oder machen wir die Diskussion auf, Sepp, kommt Pieper für Koulibaly rein. Weil wir gehen jetzt davon aus, Isaac Schmidt kommt rein. Joki sind natürlich, die beiden sind gesetzt, hundertprozentig, auf jeden Fall. Und was ist jetzt mit Innenverteidigung? Macht er Friedl und Koulibaly oder macht er Pieper und Friedl?
Nee, Friedl und Koulibaly, glaube ich. Also ich würde jetzt mal sagen, dass bei ihm so ist, dass nicht, wenn die gleich auf sind, dass dann der Jüngere spielt, sondern selbst wenn die etwas schlechter sind, der Jüngere spielt, hätte ich jetzt mal gesagt, um das halt das Konzept von Werder so ein bisschen zu verfolgen. Ja, und so stellt man es halt auch dar. Sijacovic, den müssen wir jetzt auch nicht in den Himmel loben. Und wir sind ja auch keine großen Leo Bittencourt-Fans, ich will das jetzt nochmal erwähnen, aber ich sag jetzt mal, gegen Heidenheim in so einem Spiel, wo es auch um Kampf und alles Mögliche geht, wäre Bittencourt sicherlich auch mit der Erfahrung in der Tendenz, glaube ich, die einfachere Wahl gewesen. Und deswegen glaube ich, dass dann trotz sehr guter Ansätze einfach die Jugendspieler bis auf Keke Top. Aber das ist, glaube ich, eher ein Systemthema. Ja, einfach den Vorzug haben.
Okay, also sagst du so, ist das wie in der Torwartsache, ne? Hein hat zweimal gut gespielt, trotzdem geht er auf den Bank, Piep hat einmal gut gespielt, geht auch auf den Bank. Ist auch okay. Das zeigt ja die Konsequenz, wie konsequent Horst Steffen ist. Ja, dann geht's weiter mit Lien und Stay. Ich glaube, da brauchen wir null diskutieren, ne? Da steht überhaupt gar keine Diskussion. Die beiden sind ja sowas von gesetzt, aber auch zu Recht, natürlich zu Recht sowas von gesetzt, die beiden. So, Sepp, und dann geht's weiter. Jetzt überlasse ich dir den Part. Auf jeden Fall.
Jetzt machen wir es einfach, weil wir es auch mal drunter geschrieben haben bei den Kommentaren. Und zwar, ich glaube, dass Puertas und Romano zusammen in der Konstellation vielleicht überhaupt wieder nicht gut funktionieren. Ja? Also, wir hatten das letzte Mal erwähnt, wir haben es auch mal da reingeschrieben. Wir haben jetzt, glaube ich, keinen Beleg mehr dafür gefunden, dass der sehr gute Offensivaktion letzte Saison hatte. Ich glaube, Top 3 hinter Wirtz und Musiala, also absoluten Spitzenspielern in der letzten Saison, was irgendwie so Steckpässe in die letzten 20 Meter oder so geht, Romano. Und ich glaube, halt auf Dauer bringt es nichts, dass er als Spitze spielt. Und deswegen würde ich mal was ganz anderes vorschlagen. Dadurch, dass Keke Top und Boniface trotz Extra-Einheiten, hat nämlich am Dienstag ein bisschen Sprinttraining gemacht. Was ist denn mit einer ganz krassen Sache? Was ist denn, wenn du Puertas mal in die Spitze spielst, weil der war auch noch nicht da? Sagt ja, du bist ja auch noch völlig verrückt, aber der hat noch nicht da gespielt. Aber ich weiß nicht, entweder würde ich ihn rausnehmen, weil ich es einfach nicht, der passt für mich jetzt da nicht so gut rein in der Form. Dann braucht vielleicht auch mal eine gedankliche Pause. Oder wenn ich eh meine Mittelstürmer alle nicht spielen lassen möchte, aus irgendwelchen Gründen, die ich halt nicht weiß oder die wir nicht wissen, dann würde ich vielleicht mal mit ihm das vorne probieren, weil ich glaube, der kann zumindest mal aus 16, 18 Metern auch mal aufs Tor schießen. Ich erinnere mich so an ein paar Aktionen. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht und Anlauf mit der auch und dann macht er weiter hinten nicht so viel Fehler.
Also wie geht's dann weiter? So Stay Lean, davor dann Romano?
Ja, ich würde ihn wieder gerne mal in der Mitte sehen, aber
ja.
Wenn du Puertas nicht nach ganz vorne ist jetzt ja nur eine Überlegung, weiß gar nicht, ob uns irgendjemand darüber spricht, dann würde ich ihn rausnehmen, ja, also ganz rausnehmen. Ich glaube, Bangula ist halt auch wieder gesetzt, trotz auch mäßiger Leistung gegen Heidenheim, aber da hättest du ja auch alle 10 auswechseln können. Und dann kannst du immer noch mit Justin und Grull spielen, ja, wieder Grull ganz vorne, Justin auf der rechten Bahn, Wenn Puertas ganz vorne spielt, dann würde ich, glaube ich, Justin draußen lassen und Krull noch das spielen und das so probieren. Ja. Weiß ich nicht, ob er sich also, da eignet, aber der wird ja immer so als Offensivakteur gesehen, Puertas. Bringt in diesen anderen Konstellationen, glaube ich, weniger mit. 6 und 8 oder was er gespielt hat, hatten wir schon mal erwähnt. Also auf Freiburg, Heidenheim war das auch nichts. Also wenn der aus irgendwelchen Gründen dauernd spielen muss, ja, ich sehe den mittlerweile erst, ehrlich gesagt nicht in der ersten Elf, aber gut, genau. Trainer anscheinend schon. Dann würde ich ihn vielleicht mal ganz vorne machen, ja. Weil, ja, vielleicht ist das halt noch besser. Das, aber
passt also ich würde,
weißt du, Romano Mitte und Puertas rechts passt nicht. Puertas Mitte und Romano rechts passt auch irgendwie nicht. Also klar, also wir sagen, Nationalmannschaft hat auch auf der Außenbahn gespielt, alles gut. Bin ich dabei, aber irgendwie, wenn man halt nicht mit dem Mittelstürmer spielt und Boniface nicht spielen darf und Keke Top ja irgendwie auch gar keine Kaderberechtigung hat, wie das denn, dann weiß ich es auch nicht.
Also für Ortas würde ich definitiv nicht spielen lassen. Dafür waren die Leistungen viel zu schwach in der letzten Zeit. Und deshalb würde ich Romano spielen lassen. Das wäre der 7. Ne? Dann würde ich über Außen Grull und Justin spielen lassen. Und ich würde jetzt definitiv einen Stoßstürmer bringen. Aus Bonifaces oder Kick, also Keke Topf, wie wir gerade gesprochen haben, wird es wohl nicht werden. Aber dann sage ich, dann spielt Boniface jetzt am Samstag mal von, am Freitag, Entschuldigung, mal von Anfang. Weil meiner Meinung nach muss Piotas aus der Mannschaft raus, weil die letzten Leistungen waren, die waren ja konsequent schlecht. Das haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Der macht ein gutes Spiel und dann war es ja konsequent schlecht. Da ist ja nicht so ein gutes Spiel, schlechtes Spiel, gutes Spiel. Aber die letzten Spiele von ihm waren ja alle konsequent schlecht. Und deshalb würde ich das so machen. Ich würde da fahren Romano, links Justin, rechts Grüll und vorne würde ich dann einen Stoßstürmer bringen.
Ja, schreibt gerne mal eure Meinung dazu, gerade für die Aufstellung. Ich denke, das mit so am interessantesten, natürlich auch insgesamt die Meinung. Likes da lassen, Abo. Und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze, aber man muss es immer wieder erwähnen. Also das hilft uns natürlich dann auch, dass es hier so weitergeht. Ja. Also es ist halt schwierig, dass der Fitnessstand da immer noch so, gab auch wieder Bild-Zeitungskommentare, ja, ist sozusagen, also hat der Bild-Reporter gesagt, Zuschauer wundern sich, ob sozusagen der da läuft, ähnlich in einer ähnlichen Verfassung ist wie sie selber. Ja, das ist einfach ein O-Ton-Zitat gewesen. Aber das haben wir alles erwähnt. Trotz allem muss man den ja auch nach 6 Wochen irgendwie einigermaßen fit kriegen, ja. Und verstehe ich nicht.
Vielleicht hat das
24, der muss ja wohl eine Grundkondition jetzt kriegen, dass man mal eine Halbzeit mit dem spielen kann. Also ganz ehrlich, das muss ja doch auch Ernährung hin oder her. Dafür trainiert er ja, da kann er auch mehr trainieren. Im Endeffekt, die Belastungssteuerung ist ja nicht da. Also wenn du jetzt in 6 Wochen die Spieler nicht irgendwie in eine gewisse Form bringst, ja, weiß ich auch nicht, was der da hat, glaube ich, ein oder vielleicht 2 Trainingseinheiten mal pausiert, aber der kann ja, ja, der hat die ganze Zeit, ja, salopp gemacht, ja. Also das ist halt ja sein Hauptgeschäft und da kann er natürlich dann auch ein bisschen mehr im Kraftraum vielleicht arbeiten, um wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit dann zu erlangen.
Vielleicht liegt das an meiner negativen Einstellung gegen den Spieler Boniface, aber es war ja bei Deichstube, haben sie ja diesen Sprint in Anführungsstrichen gezeigt, den du wahrscheinlich auch meinst. Und da habe ich echt schon gedacht, das ist doch nicht der Boniface aus Leverkusen. Also definitiv nicht. Schon alleine von der Körperstatur und so weiter und so fort. Also das war schon krass. Aber vielleicht hat es auch mit meiner negativen Einstellung zu tun. Und wie gesagt, ich würde anders spielen jetzt mal. Ich würde definitiv mal einen Stoßstürmer bringen. Auf jeden Fall, aber von der Taktik her, Sepp, wie soll ich sagen, also es wäre wieder der Matchplan, ein ganz frühes Tor wie St. Pauli, ne? Dass du ein ganz frühes Tor machst, damit Union Berlin kommen muss, auf jeden Fall, damit du dich auch dann weiter zurückziehen kannst. Und nochmal, Angst vor dem Konter mit Oliver Berg, ne? Definitiv. Wenn du immer den Ball hast und es steht 0-0 und 0-0 und du machst immer mehr auf, ist natürlich immer mehr Platz für Oliver Berg da. Und deshalb wäre mein Matchplan, das kann man natürlich nicht herbeizaubern, aber ein frühes Tor wäre wieder die optimale Lösung, finde ich persönlich.
Ja, klar, bin ich bei dir. Frühes Tor würde das Spiel beruhigen auf unserer Seite und gibt uns natürlich auch Möglichkeiten. Ja. Und wir müssen in die Abschlüsse kommen, aber ich will jetzt mal dann doch schon sehen, deswegen wäre es wirklich mit einem Stoßstürmer gut. Und wie gesagt, das Lustige ist ja, wir haben uns ja relativ früh mit Kritik geäußert zu Boniface. Ich muss das jetzt nochmal erwähnen, weil ich das so extrem fand, jetzt was der Bild-Reporter auch nochmal gesagt hat. Und im Endeffekt nachher kriegst du quasi immer nur die Bestätigung davon, was wir schon gesagt haben. Und ich will jetzt aber mal sehen, dass dann die Prophezeiung, dass man den fit kriegt, ja auch da sein muss. Und der muss dann einfach mal spielen. Also das bringt ja auch nichts, den jetzt jeden Spieltag zu schonen und 20 Minuten, weil die Fans wollen ja auch irgendwie was sehen. Ja, ich meine, das ist ja auch ein, wenn du jetzt siehst, der startet mal, der schafft nicht mal eine Halbzeit, dann ist auch eine gewisse Klarheit, glaube ich, für uns alle da, dass es halt irgendwo körperlich nicht reicht. Muss man sich halt die Frage stellen, warum man so Entscheidungen trifft, dass man den nicht fit kriegen kann, aus unterschiedlichen Gründen. Aber zumindest kann man ja mal was sehen. Ne? Vielleicht ist es ja auch so, dass es dann dafür reicht, für die 45 Minuten. Also der braucht ja auch selber die Metcalfe. Ne? Also ja. Deswegen, ich habe einfach dieses Fragezeichen dahinter, jetzt nicht mal von einem Spieler, ich bin jetzt ja schon ein bisschen weiter weg von rein Boniface, aber Kicke top, ja, gut, Deichstube hat auch mal gesagt, irgendwie in Trainingssachen bietet sich jetzt auch nicht durch überragende Trainingsleistung an, aber aus meiner Sicht spielen die anderen ja auch jetzt nicht so überragend. Ne? Wir können auch wieder eigentlich damals noch einen unserer präferierten Spieler, Justin, nehmen. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir hier einen Lobgesang nach dem nächsten machen. Und da kannst du auch mal sagen, okay, das ist so alles, der bringt mehr Schnelligkeit mit, okay, aber Kicke top, ja, okay, ist jetzt auch nicht so überzeugend. Hin und her, aber du musst ihn ja auch mal wieder irgendwie integrieren. Also irgendwas muss er mit seinen Stürmern machen oder er muss halt sagen, ich will gar keine Mittelstürmer, da können wir auch beide wieder verleihen im Winter. In Klammer auf, Boniface kann man nicht verleihen, ich weiß schon, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Also irgendwie, da frage ich mich aber, warum hat man dann überhaupt sich mit Mittelstürmern noch weiter beschäftigt, hätte man auch sagen können, wir holen gar keinen Spieler dieser Art, wir haben ja Kicke top, wenn du noch einen haben willst, der oben vorne rumstehen will für 20 Minuten. Und ansonsten machst du halt irgendwie ja so ein bisschen Barcelona-Style ohne Lewandowski wie früher.
Nein, mein persönlicher Eindruck ist ja der, wie gesagt, ich war gegen Leverkusen im Stadion und habe dann gesehen, dass Keke Top eingewechselt wurde und der hat mit die Wende gebracht, meiner Meinung nach. Er war am 2-3 beteiligt, definitiv, war am 3-3 beteiligt, war an beiden Toren mit beteiligt. Und du hast gerade einen super Vergleich gemacht, den muss ich jetzt hier auch noch erbringen. Und wenn ich nur die halbe Stunde sehe, wenn es überhaupt eine halbe Stunde war, die Keke Top gegen Leverkusen gespielt hat und sehe dann, was Justin in der ganzen Zeit gemacht hat, in den Spielen darauf. Da hat er noch niemals die Leistung gezeigt in mehreren Spielen hintereinander, die Keke Top in einer halben Stunde gezeigt hat. Und deshalb ist es da schon fragwürdig, warum er nicht spielt. Und Justin kann ich nur, ist für mich jetzt wieder meine persönliche Meinung, das ist ja subjektiv von mir, ich glaube, der hat beim Horst Steffen Stein im Brett, dass er da einmal spielt. Leistungsmäßig ist meine Meinung, lieber User, schreibt, wenn ihr das Gegenteil meint, aber Justin darfst du leistungsmäßig nicht mehr aufstellen, aber Herr Steffen stellt ihn immer auf. Ja, zwei Saisontore in Frankfurt, in Gladbach, ja, aber auch wieder durch ne, ganz andere Gegner. Sag ich jetzt mal so, Frankfurt hat ja schon 3-0 geführt oder so, hat wahrscheinlich zurückgeschaltet. Gladbach haben wir jetzt schon oft genug gesagt, warum wir in Gladbach 4 Tore geschossen haben. Da schießt er die Tore. Aber die ganze Sache, die Leistung von ihm auf dem Platz ist schlecht. Aber er spielt immer. Und dann kann ich meiner Meinung nach auch gerade zu Hause, Freitagabend, Flutlichtspiel, Freimarktfeuer, dann kann ich auch so einen jungen Burschen, der richtig heiß ist, einen Keke Top bringen, der die halbe Stunde gegen Leverkusen an 2 Toren mitbeteiligt war.
Genau, gerne mal eure Meinung. Vor allem Keke Top wäre auch dann wieder jemand, den wir indirekt wieder fördern würden. Noch einen langfristigen Vertrag, eigener Spieler hin und her. Aber so oder so bin ich es, also ich glaube ja nicht, dass wir dieses hohe Pressing sowieso so spielen können. Ja, ob jetzt, wenn jetzt sagt, okay, die beiden sind nicht so fit dafür oder nicht geeignet, wie auch immer, sei jetzt mal dahingestellt, aber das läuft jetzt mit den anderen auch nicht viel besser. Ja, das ist ja nicht so, dass wir ständig irgendwo 20 Meter vor dem gegnerischen Tor oder 25 Meter da ganz viele Umschaltmomente haben und dann frei aufs Tor laufen mit Endgeschwindigkeit, sondern es ist irgendwie schwierig, sondern dann auch diese riesigen Löcher. Ein koordiniertes Anlaufen vorne und ein riesiges Loch und irgendwie fängst du dir schnell einen Konter wieder ein. So vom Gefühl her. Und du hast es mal beschrieben mit Keke Top, der die Bälle festmacht. Und ich denke mal, Boniface ist ja, man hat es ja auch gesehen, technisch auch ein richtig guter Spieler. Kann auch geile Pässe dann weiterspielen. Ne? Aus dem Fußgelenk kann er sicherlich da einige Sachen machen. Also Spielverständnis ist ja da. Ich würde sagen, gut, wir können ihn jetzt nicht irgendwie läuferisch 1-2-1 kompensieren, aber wenn er vernünftig angespielt wird, wenn er jetzt nicht riesige Sprints machen muss und so weiter, ist es ja auch einmal, der den Ball halten kann, aus meiner Sicht, der auch körperlich was mitbringt, egal wie es mal seine Form ist, aber von der Statur her. Und der kann ja auch dann mal darauf warten, dass welche nachrücken. Und dann aus der Drehung mal jemanden noch auszuspielen, das ist auch noch in der Lage, und dann halt einen geilen Stackpass zu spielen, geht ja auch über ihn. Also, wie gesagt, diese andere Spieler vorne, deswegen, ich rede mich jetzt ja gerade eigentlich um die Positionierung von Puertas rum, aber das, ich halt aber nicht glaube, dass wir mit dem Mittelstürmer spielen. Ich glaube, es aber wäre sinnvoll, einfach um nachzurücken und halt auch mal vielleicht das eine oder andere dann zu probieren. Und wir müssen halt mit den schnellen Außen aus meiner Sicht halt mehr zur Grundlinie. Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt jetzt in den letzten Aufnahmen, weil wir dann auch mal wenigstens eine Ecke bekommen. Oder das einfachste Mittel damals, Grundlinie durch zum Elfmeterpunkt. Immer wieder. Das musst du immer wieder machen. Du kannst es so schlecht verteidigen. Jeder, der Fußball trainiert hat, weiß das. Ich habe selber in meinem Jugendbereich hatte mal einen Trainer, der kam neu dazu. Gut, wir haben das so zum Erbrechen, nur das trainiert, übertrieben formuliert. Wir haben echt viele Tore dadurch geschafft. Alleine durch so eine Variante, natürlich so. Aber und da brauchen wir da auch die Geschwindigkeit und die Schnelligkeit in den Strafen. Angola gab es ja auch mal eine Szene, wo er den Elfmeter geholt hat, ja. Aber dieses Hin- und Her-Gekicke und dann immer seitlich von den 16er-Ecken reinflanken. Ist gut. Ist doch Quatsch. Kein Kopfball, starken Stürmer, nix.
Ah, Romano Schmid. Ah, Romano Schmid ist so vorne mit der 1,60. Also, ja, genau. Weiß ich noch nicht, was du da siehst. Nein, ich bin auch komplett bei dir. Ich bin auch komplett bei dir und deshalb verstehe ich das System auch nicht und deshalb die Systemfrage bei Horst Steffen ist schon immer mehr. Mal gucken, wenn weiter die Punkte fehlen, werden wir beiden noch mehr über dieses System sprechen. Weil nochmal, Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport und bleiben die Ergebnisse aus, muss er sich hinterfragen, was er da macht.
Ja. Ich meine, es ist auch, also gerne schreibt mir auch gerne rein, wie eure Meinung ist, aber kam ja auch bei euren Antworten so rüber, dass ihr da auch jetzt nicht so viel gesehen habt, Positives, wie gespielt wird und was jetzt so der Matchplan ist. Jetzt habe ich ja mal was erwähnt als Beispiel. Wäre halt schön, mal was zu sehen. Und ich finde gerade dieses bis zur Grundlinie durchgehen halt deutlich zu wenig. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Ecken wir diesmal bekommen, wenn wir das Spiel dann sehen. Ja, trotzdem bin ich guter Dinge. Und sag jetzt, diesmal treffen die beiden Ex-Bremer nicht, Skup, und wir gewinnen 2-0.
Okay. Und du sprichst gerade die Ecken an. Ich bin wieder überspitzt. Ich habe Schiss, dass wir eine Ecke zum Gegentor führt. Weil wir die verteidigen die Ecke, schicken Oliver Berg, keiner kommt hinter den Mick, zack, macht er das Tor. In Frankfurt, ne, als Union Berlin 4-3 gewonnen hat, 3 Tore von Oliver Berg, ne, mehr muss man dazu nicht sagen. Deshalb, vielleicht ist es vielleicht gut, dass wir nicht viele Ecken gegen Union Berlin haben. Du wolltest meinen Tipp haben. Ja, ich muss jetzt mal auch positiv bleiben. Ich weiß wohl nicht wie, aber ich sage, wir gewinnen 2-1 und Doppeltorschütze aufgrund der Situation, dass er in Heidenheim getroffen hat und jetzt im Vater wird, zweimal Marco Grün.
Okay, ich hatte jetzt schon gedacht, jetzt haust du richtig einen raus und sagst Senelin, weil der ja schon Vater geworden ist.
Ach doch, nee, aber...
Und ja. Lien hat ja noch gar kein Tor geschossen und wurde letztes Mal auch aufgezogen wieder. Davon wäre ja auch noch eine geile Geschichte. Genau. Also meine Tipps, ach komm, ich nehme mal Lien mit rein und wir wollen auch mal ein Tor von Boniface sehen. Das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Aber auch immer gerne, also eure Tipps mit rein, eure Meinung auch, wer spielen sollen, eure Vorschläge, vielleicht auch, wie man anders aufstellen soll. Also viele Varianten gibt es, glaube ich, auch nicht. Ich denke, Čović ist zum Beispiel jetzt keine große Variante da im ganzen Spiel. Und dann würde ich zum Schluss nur sagen, U3, also Frauen haben frei, das Länderspielpause. U23 gegen Jedelo 2 am Samstag um 16 Uhr. Und der Gegner ist Tabellenvierter mit 34 Punkten und wir sind Tabellenachter mit 18 Punkten. Skup hatte sich ja schon letztes Mal darüber geäußert, wie dramatisch es ist, weil wir 4 Punkte vor den Abstiegsplätzen in Anführungsstrichen haben. Das wären sozusagen die 4 Abstiegsplätze. Wenn wir jetzt nur von 2 ausgehen, wäre es 3 Punkte mehr. Aber trotz allem wäre es natürlich schön, wenn jetzt die U23 nach 14 Spieltagen etwas mehr als 18 Punkte hätte. Der Tabellenplatz lügt ja so ein bisschen über die magere Punkteausgabe. Los, Skup, haben wir alles für Freitagabend. Den Rest hast du ja schon gesagt. Freimarkt, Flutlicht in allen Farben, die es so gibt. Vor allen Dingen grün und weiß. Und dann wäre es mal wichtig, das ist auch nochmal ein Thema jetzt zum Ende, dass die Mannschaft ohne den Skup sogar Punkte holt, dann könnte sie ja eigentlich mal ihren Trend fortsetzen, seit 2 Spielen auch ungeschlagen. Dass sie jetzt auch mal 3 Punkte ohne Skup holt, Darauf warten wir dann. In dem Sinne euch schöne Tage, schönes Wochenende, gutes Spiel. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, von mir kommt wie immer der Rauschmeißer und ich wünsche es mir einfach nur Freitagabend, einzige Bundesligaspiel. Wie geil ist es immer, wenn dann dein Verein 3 Punkte holt und du kannst super entspannt Samstag und Sonntag die anderen Spiele verfolgen. Deshalb, Werder, tut uns den Gefallen, holt Freitagabend die 3 Punkte, dann haben wir ein ganz komplett entspanntes Wochenende und können die Sportshow, das Sportstudio und alles Mögliche noch weiter ganz in Ruhe gucken. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder weiße Fahnen overall, wir stehen zusammen als Green White Wonderwalls. Hier wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen overall. Wir stehen zusammen als Green-White Wonderwall.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.